Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute zusammen mit Roland Elias, dem Steuerberater von Steuern mit Kopf. Wir haben einiges an Steuernews im Jahr 2020 für euch zusammengefasst. Und einige immer wiederkehrende Fragen habe ich aus Instagram und Facebook gesammelt und Roland hier gestellt. Bevor es losgeht, möchte ich noch auf einen meiner treuesten Werbepartner hier hinweisen, und zwar Blinkist. Blinkist ist ja eine App, mit der man sich die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in ziemlich schneller Zeit zusammenfassen kann. Und ich mache das gerne auch immer wieder, zum Beispiel jetzt erst letztens wieder mit dem Buch Volkswagen von Marc C. Schneider. Das ist ein ziemlich interessantes Buch, welches euch mal die gesamte Geschichte von Volkswagen richtig anschaulich erklärt. Von den Beginnen damals im Dritten Reich bis dann über die Ära Winterkorn und Ferdinand Piech und warum ich persönlich aber auch zum Beispiel nicht in Volkswagen investiere. Das liegt unter anderem daran, dass das Land Niedersachsen ja mit 20% beteiligt ist in Volkswagen und Volkswagen ein Unternehmen ist, wo der Staat viel mehr Mitspracherecht hat als in anderen Unternehmen, und zum Beispiel auch über diese 20% Beteiligung kann das Land Niedersachsen sämtliche Entscheidungen, die Volkswagen treffen möchte, einfach durch eine Sperrminorität ausblocken. Und von daher investiere ich selber da nicht, aber trotzdem natürlich sehr interessantes Buch, und da gibt es halt einfach viele, viele andere Bücher bei Blinkist, die man so zusammengefasst bekommt. Und meine Lieblingsbücher sind dabei ganz klar die Geschichtsbücher. Ich finde einfach Geschichte unfassbar spannend und ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, selber mal reinzuschauen. Es gibt natürlich neben Geschichtsbücher auch noch andere Sachbücher, auch Persönlichkeitsentwicklung, also 7 Habits of Highly Effective People und so weiter, Psychologie, sowas wie zum Beispiel die Kahneman-Bücher und so weiter, Langsames Denken, Schnelles Denken. Business, Leadership, Ratgeber, Biografien und alles Mögliche noch. Und am Ende bekommst du auch Zusammenfassungen, nochmal von der Zusammenfassung mit konkreten Handlungstipps, wie du diese dann besser anwenden kannst im Alltag. Und jeder Titel ist dabei natürlich auch noch auf Englisch oder Deutsch verfügbar und wird von echten Menschen eingelesen. Es gibt auch im Jahr 2020 für euch einen Rabatt, nämlich 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium, und es gibt natürlich auch ein Probeabo. Ihr könnt euch 7 Tage lang alles kostenlos mal anschauen, gucken, wie euch Blinkist persönlich passt und wie es euch gefällt, und dann geht es weiter. Blinkist schreibt man dabei Blinkist, also blinkist.com/amk. Ja, dann herzlich willkommen hier im neuen Jahr, lieber Roland Elias, unser Steuerberater von Steuern mit Kopf hier im ersten Podcast zu Gast. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet.
Ja, schon. Also das Jahr ist diesmal wirklich sehr gut angelaufen, vor allem, weil es natürlich sehr viele News gibt. Natürlich, uns selber betrifft es auch einiges, was sich geändert hat. Also einen sehr guten Start ins Jahr gehabt.
Ja, genau. Also wir wollten ja auch heute wieder so ein paar Fragen beantworten zu steuerlichen Themen. Und ja, der eine auf Instagram hat auch direkt gefragt, was sind denn die wichtigsten Neuerungen für 2020 im Bereich Steuern auf Aktien und allgemein?
Also bei Steuern auf Aktien natürlich das ganz große Thema ist die Verlustverrechnung, die natürlich jetzt hier in diesem Zusammenhang, ja, sag ich mal, für Furore gesorgt hat. Das natürlich zum einen, weil natürlich das so ist, Olaf Scholz hat ja in einem Eilverfahren, könnte man sagen, am 20.12.2019 noch die Verlustverrechnung, seine Begrenzung eingeführt ins Gesetz. Gilt für Aktien ab 1.1.2020 und für Futures und Optionen ab dem 1.1.2021. Also es betrifft, das muss man dazu sagen, das ist an mancher Stelle ein bisschen ja, unverständlich rübergekommen. Es ist nicht so, dass es hier da grundsätzlich um Verluste geht, also dass die nicht mehr als 10.000 Euro abziehbar sind, sondern es geht hier darum, dass Totalverluste, also sprich dann, wenn die Aktie wertlos ist, zum Beispiel wenn die ausgebucht wird, dass es dann der Fall ist. Genau.
Okay, und was ist da jetzt genau gemacht worden am 20.12. schnell im Eilverfahren? Also was geht jetzt irgendwie nicht mehr, was vorher ging, oder was geht jetzt, was vorher nicht ging?
Also vorher war es so, dass man im Grunde Verluste ganz einfach auch komplett geltend machen kann, wenn es ein sogenannter Totalverlust war. Klassischer Fall, Aktie als wertlos ausgebucht. Das ist so jetzt der klassische Fall gewesen, auf den man sich da bezieht. Und das ist jetzt im Grunde nur noch möglich bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 Euro. Das heißt, wenn dein Verlust, der Totalverlust 10.000 Euro bloß beträgt, also weniger als 10.000 Euro, dann betrifft dich das nicht. Ich
Ja.
hatte da jetzt schon Gespräche auch mit Mandanten bei Kapitalanlagen, wo die jetzt, sag ich mal, Totalverluste aus GmbH-Anteilen zum Beispiel haben oder ähnliches, wo dann der Wert halt mal 250, 300, 400.000 Euro beträgt von so einem GmbH-Anteil, wenn du mehr Anteile an so einem Unternehmen hast. Und da ist es halt so, dass die natürlich jetzt die nächsten 20 bis 40 Jahre diese Verluste vor sich herschieben und immer schön 10.000 Euro pro Jahr verrechnen dürfen.
Okay.
Genau, also das sind halt so Fälle, wo man sagt, okay, das ist da nicht ganz durchdacht worden, dass es eben nicht nur die Aktien und Spekulanten gibt auf gut Deutsch, wo man ja bei Futures und Optionen auch sagt, wo ich gestern mit Richie schon mal drüber geredet habe, wo er meinte, also manche dieser Fälle sind ganz einfach gar nicht im Alltag und die Aussage einiger Abgeordneter zu diesem Thema war ja auch, dass in diesem Zusammenhang kein Anleger einen Verlust erwirtschaftet. Das ist ja eigentlich bloß eine imaginäre Vorstellung, dass ein Anleger Verluste erwirtschaften kann, denn auf gut Deutsch, die bösen Kapitalisten machen immer nur Gewinne.
Okay, also das
Ja.
wollte ich gerade fragen, weil der Sinn dahinter soll dann vielleicht sein, dass man weniger Verluste macht und deswegen sollte man die Verluste begrenzen,
Genau,
indem man weniger
richtig.
Aktien kauft, oder was ist der Sinn der Sache? Keine
Der
Ahnung.
Sinn dahinter ist ganz einfach, dass das nicht durchdacht ist, weil ich meine, ich habe da mit Richie, wie gesagt, auch gestern drüber geredet und daher war es dann so, in dem Zusammenhang, wenn du eine Aktie hast, Beispiel zum Beispiel Nokia oder andere Aktien, die irgendwann mal in Insolvenz gehen, das kann ja, sage ich mal, jeden Börsenwert treffen, dann wird es, wenn der Verlust zu hoch wird oder die Verkäufe zu stark werden, dann wird ja meistens auch der Handel ausgesetzt ab einem bestimmten Punkt. Also damit man, und wenn dann dieser Handel ausgesetzt wird, dann hast du faktisch einen Verlust, weil du im Grunde diese Aktie nicht mehr verkaufen kannst.
Genau.
Und damit hast du einen Totalverlust und der ist wertlos. Da kann die Aktie, sag mal, könnte dir auch theoretisch bei Tesla passieren, dass die Aktie, weiß ich, glaube ich, steht aktuell bei 300, 400 Euro um den Dreh.
Nee,
Wenn
sogar
die auf
fast
einmal,
600 Euro jetzt.
okay, fast 600, okay,
Ja.
wenn die dann massiv fällt und da so viele Verkaufsorders drin sind, dann wird in Amerika auch automatisch der Handel ausgesetzt. Wenn dann irgendwelche, sage ich mal, schlechten News kommen, dann wird der Handel ausgesetzt und dann wird die Aktie vielleicht nie wieder handelbar. Und das heißt, dann hast du in dem Moment einen Totalverlust und du kannst gar nicht so schnell verkaufen, weil das geht ja, ich meine, an der Börse, es geht innerhalb von Stunden, kann sich dann das Blatt drehen, wenn natürlich da, sage ich mal, auch die Großen dann mit draufspringen. Aber das ist, wie gesagt, das war nicht durchdacht, weil man eben sagt, ein Anleger erwirtschaftet keine Verluste. So zumindest die Aussage einiger Abgeordneter, die da dafür gestimmt haben.
Ach, und das bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, es kommt zu einem Fall, oder Tesla wollen wir jetzt nicht hoffen, aber wir haben irgendeinen Penny Stock und der wird vom Handel ausgesetzt und auch nicht in absehbarer Zeit wieder ja, zugelassen. Ich bleibe auf dem Sitzen, aber rein objektiv habe ich ja die Aktie noch in meinem Depot und nichts realisiert. Das heißt, ich kann hier im Endeffekt dann auch gar nichts mehr gegenrechnen,
Richtig,
oder? Nicht mal
genau.
mehr, nicht mal mehr bis zu 10.000 Euro, sondern im Endeffekt gar nichts mehr
Genau
gegenrechnen.
richtig. Also ich meine, es gibt ja, also ich meine, die älteren Anleger, also ich bin jetzt auch jetzt seit knapp 10 Jahren am Markt, aber da gab es ja auch während der Finanzkrise und auch bei der also, Dotcom-Blase und ähnliches, da gibt es ja Werte, die schieben teilweise Depots 20 Jahre mit sich mit, weil es eben keinen Punkt gab, wo das Unternehmen sagt, okay, jetzt buchen wir das als wertlos aus. Und erst diese wertlose Ausbuchung würde dann am Ende zu einer Realisierung führen des Verlustes. Das ist ja auch noch ein Punkt. Du musst ja auch entweder den Verkauf oder eine Ausbuchung haben. Verkaufen kannst du nicht, weil die nicht mehr handelbar ist. Also muss dann die Bank, keine Ahnung, Depot, Comdirect, ING DiBa und wie sie alle heißen, müsste dann das Unternehmen das ausbuchen. Die tun das aber teilweise über einen Zeitraum von 10, 20 Jahren einfach nicht. Also wie gesagt, ich habe Mandanten, die haben vor über 20 Jahren in der Dotcom-Blase mitgehandelt und die schieben immer noch Nullwerte vor sich her, weil die Bank sagt, es könnte ja eventuell nochmal was aus der Insolvenzmasse kommen, es könnte, und deswegen buchen wir das nicht aus, weil das muss halt dann auch offiziell ausgebucht werden.
Ja, und da ist dann, können Sie diesen Verlust gegenrechnen. Ja,
Genau
also
richtig.
für mich diese Erkenntnis, schon wenn ich jetzt schon wieder so vordenke, dann heißt es auch, man sollte tunlichst irgendwie nicht diese ganzen ja, Depotleichen immer vor sich herschieben, während man noch die Möglichkeit hat, das zu verkaufen. Ja, es gibt ja da immer wieder auch Fälle und Anleger, die irgendwie bei Air Berlin oder bei anderen Aktien irgendwie noch hoffen, dass irgendwie ja, der rettende Investor vom Himmel fällt,
Richtig, genau.
alle ja, ausfallbedrohten Anleihen bedient und die ganzen ja, Aktionäre im Endeffekt auch noch wieder bedient. Und dann hält man die Aktie einfach noch irgendwie, weil man irgendwie noch eine Resthoffnung hat und man denkt sich, ja, aber ich habe ja sowieso schon irgendwie 97% Verlust, deswegen lasse ich sie einfach mal noch drin, weil jetzt kann ja eh nicht mehr viel passieren. Und das ist ja dann der große Fehler, weil wenn ich in dem Moment aber noch verkaufe, dann habe ich zwar den Verlust gemacht, aber ich kann zumindest ja noch die volle Summe oder in Zukunft nur noch bis 10.000 Euro pro Jahr, aber eben dann halt absetzen, ne?
Ja, genau, das ist halt der
Also,
springende Punkt.
okay, also Leute, das ist wirklich ein springender Punkt. Es war mir bisher auch noch nicht so bewusst. Von daher unbedingt halt in Zukunft bei euren Verlusten berücksichtigen. Ja, ja dann, was gibt es denn noch, abgesehen davon, für neue Steuergeschenke und News, die auf uns warten?
Also ein Geschenk, was natürlich gerade sehr heiß diskutiert wird, ist natürlich die Finanztransaktionssteuer. Das ist ja, ich sage mal so, was schon seit knapp jetzt seit 13 Jahren immer wieder durchs Bundesministerium für Finanzen geistert. Da ist es ja so, dass Olaf Scholz auch da eigentlich jetzt dann sogar noch im Februar das Ganze durchdrücken wollte. Dazu muss man sagen, die Finanztransaktionssteuer wurde ja damals angedacht, um eben als Antwort auf die Finanzkrise ganz einfach zu reagieren, um zu sagen, um ja risikobehaftete Produkte, die am Markt gehandelt werden, ganz einfach teurer zu machen, um halt natürlich diese Steuer als Aufschlag herzunehmen. An sich der Gedanke in dem Zusammenhang muss man sagen, nicht schlecht. Das Problem ist bloß, es wurde jetzt komplett umgedreht. Und früher war es so, dass man gesagt hat, okay, man nimmt diese ganzen bösen Produkte und nimmt Aktien, Fonds, also das, was wirklich langfristige Anleger nutzen, nimmt man von dieser Steuer aus. Mittlerweile ist es genau andersrum. Aus Olaf Scholz, Bundesministerium der Finanzen, kam jetzt raus, dass alle, ich sage mal, langfristigen Produkte, Aktien, Fonds und auch REITs und alles Mögliche, damit besteuert werden sollen, aber die Risikoprodukte werden nicht besteuert. Also sprich, man nimmt jetzt 99% davon aus, die eigentlich, sage ich mal, auch teilweise wie, ja, weiß nicht mehr, was CMDs oder wie das damals hieß, diese Produkte sind davon ausgenommen. Also auch zum Beispiel, du kannst weiterhin auf Pleiten von Staaten wetten, nach der neuen Steuergesetzgebung, die jetzt da angedacht ist. Aber du kannst nicht auf den langfristigen Erfolg von einem Unternehmen wetten, sondern zahlst da im Grunde halt dann ja mehr Steuern. Und da ist es relativ interessant. Die Österreicher haben jetzt gesagt, sie steigen aus dieser Geschichte aus mit der Finanztransaktionssteuer und wollen das nicht mehr, weil eben dieser Grundgedanke von der Finanztransaktionssteuer eben jetzt nicht mehr vorhanden ist, dass man sagt, man besteuert hier risikoreiche Produkte. Estland hat sich schon verabschiedet aus der Arbeitsgruppe und sollte jetzt eine weitere, ja, soll ich sagen, so, ja, Land sich hier gegen diese Finanztransaktionssteuer entscheiden, dann würde das nicht mehr auf europäischer Ebene möglich sein, denn da braucht man mindestens 8 Länder dazu, damit man das sozusagen auch mit europäischen Mitteln dann finanzieren kann, beziehungsweise durchdrücken kann. Ja. So, jetzt mal zum aktuellen Stand. Und diese Woche ist ein neues Gutachten auch aufgetaucht aus dem Bundesministerium des Finanzen, und zwar aus dem Beirat. Und die haben im Grunde ihrem Chef bescheinigt, schriftlich in ja, seitenlangen Berichten, dass das, was der Olaf Scholz davor hat, einfach ja, betriebswirtschaftlich und wirtschaftlich kompletter Selbstmord ist. Ja, so zumindest die Kurzversion dazu.
Okay, und
Ja.
das aber. Aber was für Auswirkungen hat denn jetzt dieses Gutachten darauf, ob jetzt tatsächlich das Gesetz durchgeführt wird? Also der Finanzminister muss sich ja nicht danach richten, oder?
Also es würde natürlich, der Gedanke von dem Gutachten war ja, das ist schon im November intern im Bundesministerium für Finanzen veröffentlicht worden, intern, und sollte der breiten Öffentlichkeit erst im März veröffentlicht werden. Dann hat aber irgendjemand das jetzt ans Handelsblatt geleakt und weil nämlich der Plan von Olaf Scholz war, im Januar oder im Februar dieses Gesetz durchzudrücken. Das heißt, das Gutachten wäre damit nach seinem nach der Verabschiedung des Gesetzes im Grunde dann erst rausgekommen. Und sagen wir so, das Problem ist für ihn natürlich, wenn er jetzt hat, gegen den Beirat handelt. Ich meine, klar, er kann machen, was er will. Also er ist der Bundesfinanzminister. Aber wenn er das natürlich jetzt durchdrückt und es finden genau, sag ich mal, diese Dinge an, finden statt, die eben der Beirat auch bescheinigt hat, wie zum Beispiel führt zu einer Illiquidität des Marktes, weil eben die Leute sich Alternativen überlegen oder eventuell nicht mehr in deutsche Unternehmen investieren, weil es trifft ja eigentlich Unternehmen, europaweit sind es, glaube ich, 500, wenn ich mich richtig erinnere, die einen Börsenwert größer als 1 Milliarde haben. Und das heißt, diese Unternehmen werden dann für ausländische Investoren schon mal, ja, sag ich mal, nicht mehr interessant, weil sie 0,2% Steuern drauf zahlen müssen beim Kauf und beim Verkauf. Also zusätzlich zur Kapitalertragssteuer würde es beim Verkauf anfallen. Und das waren so halt Beispiele davon. Ich meine, Frankreich gibt es auch das Beispiel, die haben das eingeführt. Da, wie gesagt, hat es zu einer Illiquidität bei manchen Unternehmen geführt. Damals 2013 hat man gehofft, dass man 1,6 Milliarden an Steuern dadurch einnimmt. Geworden sind es am Ende 756 oder 750 Millionen, weil die Anleger eben gesagt haben, dann investiere ich eben nicht mehr in diese Aktien. Und in Schweden hat es 1984 sogar zum Zusammenbruch des Marktes geführt, in Schweden, weil einfach viele Anleger gesagt haben, okay, wenn wir in Schweden die Steuern zahlen müssen, dann gehen wir ins Ausland und sind nach England gegangen. Und da hat dann, sage ich mal, in England dann der Markt, der Börsenhandel und so weiter floriert.
Okay, und wenn ich jetzt überlege, wieder im Alltag, ich kaufe jetzt Aktien irgendwie, betrifft das also jetzt die deutschen Börsen alle oder die deutschen Aktien oder die europäischen Aktien alle und die europäischen Börsenplätze? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine NYSE oder so Aktien kaufe, dann bin ich ja davon auch ausgenommen, oder?
Ja und nein. Und zwar in dem Zusammenhang will man es wirklich so machen, wenn das Unternehmen seinen Sitz in der Europäischen Union hat. Also sagen wir mal so klassische Unternehmen wie jetzt die deutschen Automobilhersteller oder zum Beispiel auch deutsche ja, europäische Versicherungen, die, wenn die ihren Sitz im Inland haben, dann also in Europa haben, dann wird darauf die Steuer fällig. Und da hat der Beirat eben auch gesagt, ja, es gibt aber hier dann ein Vollzugsdefizit, denn Deutschland oder Europa kann nur in Deutschland bzw. Europa Steuern erheben. Im Ausland geht das verfassungsrechtlich nicht. Und das wurde eben auch verfassungsrechtlich da abgeprüft, schon im Vorfeld, und sagen, dass das halt sehr bedenklich ist. Das heißt, dann würde man eine Steuer einführen, die nur europäische Anleger trifft, wenn es auf europäischer Ebene bleibt, eingeführt wird. Das ist ja auch noch nicht sicher. Dann würde es eben nur deutsche Anleger treffen und dann würde man im Grunde die deutschen Anleger gegenüber ausländischen Anlegern benachteiligen. Und das wäre eben verfassungsrechtlich nicht haltbar. Ich bin
Okay.
kein Verfassungsrechtler, aber das heißt, da wurde eben der Begriff des Vollzugsdefizits verwendet. Das heißt, die Steuer kann nicht vollzogen werden und das wäre im Grunde, dann würde dazu führen, dass die Steuer im Grunde verfassungswidrig wäre und im Grunde dann wieder hinfällig wäre.
Aber in Frankreich zum Beispiel, da funktioniert es ja, oder? Also ich meine, da funktioniert jetzt nicht unbedingt der Markt dadurch besser, sondern ich habe auch eine Studie gelesen, dass einzelne Werte, hast du ja auch gerade gesagt, in Schweden und so, also in Frankreich, die Liquidität abgenommen hat dieser einzelnen Werte. Ich meine, gut, was das langfristig für Auswirkungen hat fürs Börsenumfeld, das kann man eh noch nicht absehen. Aber es fließen natürlich auch bei einem schlechteren Börsenumfeld durch weniger IPOs, weniger Börsenumsätze, auch weniger Steuern wiederum in die Kassen des Staates. Das müsste man dann gegebenenfalls auch langfristig mal gegenrechnen. Und das kann man aber natürlich nur dann, wenn man auch die potenziellen Auswirkungen irgendwie berücksichtigt. Ich weiß nicht, ob das getan wurde. Und der andere Punkt ist aber der, rein technisch gesehen, von der Umsetzung her funktioniert die aber ja in Frankreich, oder?
Ja, also von der Umsetzung her funktioniert es in Frankreich. Das muss man natürlich sagen. Jede Steuer funktioniert, wenn du sie einführst. Die Frage ist halt bloß, ob es sinnvoll ist. Also ich kann jetzt halt auch noch eine zusätzliche Steuer für Skype-Telefonate einführen. Klar funktioniert das. Du kannst das auch alles umsetzen. Die Frage ist halt, ob es sinnhaft ist. Und das ist das, was du gerade eben gerade gesagt hast. Wir sind eben in einem weltweiten Wettbewerb. Und man muss sagen, Wenn, klar, mit Donald Trump über kann man diskutieren, was man will, aber er hat durch seine Politik Steuersenkungen eigentlich einen Steuersenkungswettbewerb gestartet, während wir in Deutschland das einzige noch über Steuererhöhungen sprechen, sprechen alle im Ausland mittlerweile über Steuersenkungen. Selbst in Frankreich ist man so weit, dass man sagt, dass man an bestimmten Stellen Steuern senkt, ganz einfach, weil man eben gesehen hat, zu viel Steuern macht eben die Wirtschaft kaputt. Und das ist halt, Donald Trump hat es erkannt, Chinesen ist es genauso, die haben eine andere Steuerstruktur als wir. Selbst bei den Engländern gibt es eine andere Steuerstruktur. Auch jetzt einmal Holland, im Grunde dort ist es genauso. Also in den Niederlanden, Benelux-Staaten, auch die haben eben erkannt. Und wir müssen halt schon sagen, dass wir im Grunde langfristig nur Steuern einnehmen können, wenn wir auch langfristig Leute haben, die Steuern zahlen. Und es macht zum Beispiel, also ich habe ja sehr viele Gründungsgespräche auch, vor allem jetzt in dem Online-Bereich. Und die Leute sagen halt ganz einfach, ja, wenn ich da jetzt den Steuersatz zahle, das kostet mich ja im Grunde Rücklagen, weil im Grunde, man darf nicht vergessen, im Grunde, es werden mit Steuern im Grunde immer nur Rücklagen besteuert, die du nicht ausgibst. Weil klar, Geld, das du nicht ausgibst, kannst du als Betriebsausgaben gegenrechnen. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest eine Rücklage aufbauen, klassisch größere Investitionen, also eine Immobilie fürs Betriebsvermögen anzuschaffen, das kriegst du nicht ohne Eigenkapital. Nachweis oder ohne Eigenkapital. Jetzt musst du aber diese Investition, die du tätigen willst, musst du dafür erstmal eine Rücklage aufbauen. Das heißt, du musst Gewinne haben und mit diesen Gewinnen finanzierst du dann im Grunde, ja, sage ich mal, diese Investitionen in die Zukunft und halt wirklich auch EDV-Systeme und Ähnliches. Es gibt nicht viele Leute, die sagen, ja, ich finanziere jetzt halt im Grunde auf 30 Jahre, keine Ahnung, einen Computer oder einen Laptop, sondern solche Dinge, die schnell kaputt gehen, die finanzierst du einfach gar nicht, sondern zahlst du einfach meistens bar oder über ein Jahr hinweg. Und das fand ich auch lustig, weil es auch zu Neuigkeiten, ja, da gab es ja Ende des Jahres sehr viele Steuersparmodelle mit Genossenschaften. Und Genossenschaften sind ja eigentlich das Musterbeispiel, wie man im Grunde auch städtischen Wohnbau natürlich macht. Und selbst die Genossenschaften in Berlin haben jetzt gesagt, nachdem es jetzt in Berlin diese Mietendeckelungen gibt, sonstige Steuern da eingeführt werden sollen, sie investieren nicht mehr in Berlin und schaffen in Berlin keinen Wohnraum mehr, weil eben der Wohnraum auch durch Rücklagen und Gewinne entsteht und nicht durch Steuergelder.
Ja,
Ja.
interessant. Ja, dann werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Wie hoch wäre die eigentlich, wenn sie eingeführt wird? Da 1% oder 0, irgendwas oder?
0,2% ist aktuell angedacht. Also,
Okay,
dass
aber
man
immer nur
sagt,
beim
okay,
Kauf, oder?
also Kauf und Verkauf ist aktuell angedacht, weil es ist eine Transaktionssteuer, also jede Transaktion,
Okay.
jede Börsentransaktion soll da besteuert werden.
Ja, aber beim Käufer und Verkäufer oder nur?
Theoretisch bei beiden dann. Also,
Okay.
weil es gibt natürlich immer einen Kauf und einen
So
Verkauf.
sieht's aus. Okay. Also
Ja.
die holen sich von beiden Seiten das Ganze.
Genau.
Naja, schauen wir mal, was kommt.
Davon können wir gespannt sein, ja.
Hier gibt es auch immer wieder Fragen so zum Thema ETF und thesaurierend ausschüttend und Vorabpauschale und so weiter. Ich hatte dazu auch schon mal ein Video gemacht, aber die gehen ja auch irgendwann immer wieder unter. Und dank neuer Zuhörer, die gucken sich natürlich nicht alle alten Sachen an. Vielleicht könnten wir dieses Thema auch nochmal aufgreifen jetzt hier, wie das eigentlich genau funktioniert.
Also bei ETFs war es so bis zum Jahr 2018, also bis zum 31.12.2017, dass man im Grunde ähnlich wie bei Aktien seine 25% plus Soli plus Kirchensteuer zahlt. Apropos hier auch noch die Anmerkung, der Soli auf Aktien fällt nicht weg. Also das heißt, Kapitalanleger zahlen den Soli weiterhin, egal wie viel sie verdienen. Der Soli fällt nur, ich glaube, bis 76.000 Euro ab 1.1.21 für alle anderen Einkünfte weg. Aktionäre dürfen mal wieder mehr zahlen. Genau. Und wie gesagt, bei ETFs ist es so, dass es jetzt diese Vorabpauschale gibt. Die wird ermittelt anhand von vier Voraussetzungen, die da festgestellt werden. Einmal Wert am Anfang des Jahres, Wert am Ende des Jahres, dann natürlich noch Ausschüttungen, falls welche dazwischen getätigt worden sind, und dann noch die Art des Fonds. Also da gibt es Unterschiede zwischen Aktienfonds, Mischfonds, Immobilienfonds und Ähnlichem. Und da zahlt man jetzt dann im Grunde eine Vorabpauschale, die auf dem Basiszinssatz, ich glaube, von aktuellen 0,52% und davon 25% wären dann fällig. Also das ist so eine Vorabpauschale, die man sich da jetzt holt. Auch da ist es so, dass Verfassungsrechtler auch das als verfassungswidrig sehen. Vor allem, weil natürlich hier im Grunde kein steuerlicher Vorgang vorliegt, also Veräußerung oder Ähnliches oder Ausschüttung, sondern lediglich im Grunde das Halten, also eine Art Vermögensteuer. Und die ist ja im Grunde verfassungsmäßig schon, verfassungswidrig schon seit 1996. Genau, und da weiß man auch nicht, wie das Ganze jetzt, sag ich mal, ausgeht, kostet, also da gibt es ein paar Berechnungen im Internet, circa 3% Rendite auf 12 Jahre hat man das ermittelt, genau.
Wie? Das
Und
habe ich nicht verstanden. Was ist mit den
genau.
3% auf 12 Jahre?
Also man geht davon aus, dass diese Vorabpauschale, es gibt immer die Vergleiche zwischen besteuertes Vermögen und nicht besteuertes Vermögen, wie sich die unterschiedlich entwickeln könnten. Also zum Beispiel, wenn du keine Steuern auf was
Okay,
zahlst, dann ist natürlich klar,
verstehe.
dann hast du eine bessere Entwicklung, als wenn du Steuern zahlen musst auf irgendwas. Und da gibt es eben durch diese Vorabpauschale, gibt es so ein paar Berechnungsmodelle und wie sich diese Steuer auf den
Verstehe.
ETF-Markt auswirken würde zum Beispiel. Und da sagt man halt, das kostet auf 12 Jahre ungefähr 3% Rendite.
Also eine ganze Menge.
Ja, genau.
Wow.
Ja, es ist nicht wenig.
Ja. Zumal, also wenn du mir das mal durchgehst, du hast ja, wie du sagst, eine Vermögenssteuer, weil du zahlst ja Steuern auf dafür, dass du brav aber die Aktien einfach nur hältst, ja, und nichts machst
Genau.
bei den ETFs.
Ja.
Und wenn du dann auf der anderen Seite nochmal Verluste machst, dann darfst du die aber auch nur noch bis 10.000 € gegenrechnen, ja. Sonst
Genau,
musst du noch
richtig.
auf die Verluste auch noch quasi Steuern zahlen. Okay, ja, gut zu wissen. Also das war ja auch bei mir, ich habe das dann damals dann doch richtig verstanden. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich halt so ein bisschen bei größeren Transaktionen Abstand auch genommen habe von ETFs und so, weil ich es einfach halt eine Frechheit finde, was zu versteuern, was ja sowieso schon genug Risiken hat, bevor ich es überhaupt mal anfasse, ja. Und dieses Prinzip kann man ja auch nicht irgendwie umgehen mit irgendwie Swap-ETFs und so weiter. Das trifft ja auf alle ETFs zu, ne?
Genau, richtig. Also halt, die werden natürlich dann kategorisiert. Es gibt natürlich, wie gesagt, Aktienfonds, Mischfonds, Immobilienfonds mit unterschiedlichen Konstellationen. Die weiß ich nicht auswendig die Zahlen, aber das gibt nicht, da gibt es dann diese sozusagen Teilfreistellung und dann wird natürlich davon ein Teil auch freigestellt. Deswegen ist die Berechnung ein bisschen komplizierter. Bei manchen sind es 70%, die nur besteuert werden müssen. Bei manchen sind es 40%. Genau.
Ja, da hat man mal das Gefühl, dass die erste Regel ist immer so, dass man es möglichst kompliziert macht, damit es möglichst keiner versteht, ja.
Genau richtig.
Ja, ich hatte mal mit Richie auch darüber kurz mal geredet, da hat er irgendwie gesagt, wenn halt das nur für die Fonds und so weiter gilt, dann könnte man halt überlegen, ob man Anlagezertifikate halt
Ja.
benutzt, ja, weil die dann irgendwie da nicht mit reingelten, aber dann hast du natürlich auch wieder andere Risiken und andere
Ja.
Sachen mit dabei. Ja, also nicht so einfach. Und
Nee.
was jetzt aber, weil hier war auch eine andere Frage von jemand, der gesagt hat, wenn er jetzt, was ja eigentlich auch ein anderes Thema ist, aber wenn er jetzt den Freistellungsauftrag gemacht hat, soll er dann trotzdem die Kapitalerträge in der Steuererklärung angeben oder muss er das trotzdem machen? Und in diesem Zuge könnten wir ja gleich noch drauf eingehen. Wenn wir gerade über Vorpauschalen und so weiter sprechen, wie handhabt man denn das denn mit ETFs und der Steuererklärung? Muss man da, was die Vorpauschalen und so weiter betrifft, irgendwas bei den Freistellungsaufträgen oder so beachten oder wird das alles automatisch gemacht?
Also wenn der Broker im Inland ist, dann ist es so, dann ist es im Grunde alles damit abgewickelt, weil das macht dann
Okay.
die Bank alles automatisiert. Die Kapitalertragssteuer heißt ja auch Abgeltungssteuer, was bedeutet, dass mit der Steuer alles abgegolten ist. Das heißt, wenn du jetzt in dem Fall wirklich bloß unterhalb des Sparerpauschbetrags von 801 bzw. bei zusammenveranlagten 1602 Euro bist, dann zahlst du keine Steuern drauf und musst es auch nicht in der Steuererklärung angeben. Weil es null, also null Steuer ist null Steuer. Wenn du über die 801 bis 1602 Euro kommst, dann kannst du es freiwillig angeben. Macht manchmal Sinn, nennt sich günstiger Prüfung. Da wird dann im Grunde nachgeschaut, ob dein persönlicher Steuersatz günstiger ist als die 25%, die bisher schon einbehalten worden sind. Das macht halt Sinn, vor allem bei Rentnern, Studenten, Schülern, Auszubildenden und anderen. Also ich habe es mittlerweile sehr häufig auch, dass ich Auszubildende habe als Mandanten oder halt die gerade frische Gründer sind oder aus dem Studium kommen und die halt auch schon Aktiensparpläne haben. Und die natürlich dann auch schon über die 801 mal mit einer Veräußerung drüber kommen und dann machen die halt ganz einfach eine Steuererklärung und holen sich das Geld wieder zurück. Oder und von daher ist es so, dass natürlich diese günstige Prüfung schon Sinn machen kann. Und damit kann man natürlich ein bisschen Steuern sparen, weil sagen wir so, das Geld sollte man nicht verschenken. Genau.
Okay. Ja, dann gibt es immer wieder das Hauptthema auch, was häufig diskutiert wird, wozu wir auch ja schon ein Video gemacht haben, liebe Leute. Dazu könnt ihr auch mal auf dem Aktien mit Kopf-Channel nachschauen. Und zwar so dieses ganze Thema Kapitalanlage mit eigener Vermögensgesellschaft oder mit eigener Firma. Vielleicht könntest du ja nochmal für Leute, die das noch nicht gesehen haben, ein paar Vor- und Nachteile da skizzieren.
Also, Vorteile sind ganz klar. Also, ich sage mal so: Das ist was, was ich auch schon sehr früh gelernt habe. Also, wenn du was machen willst, dann mach es richtig. Und es gilt natürlich auch für Investitionen. Also, der Vorteil von der vermögensverwaltenden GmbH ist ganz klar: Wenn du mit Aktien handelst, dann zahlst du keine Kapitalertragssteuer von 25%, sondern du zahlst nur 1,5% auf die ja, Kapitalerträge innerhalb der Gesellschaft. Wenn du es eigentlich selber ausschüttest, dann musst du natürlich nochmal 25% maximal plus Kirchensteuer plus Soli obendrauf legen. Der Vorteil ist halt das, was wir gerade vorhin auch schon hatten. Wenn du anstatt 25% bei Ausschüttungen, bei Trading nur noch 1,5% zahlst, dann kannst du schneller Vermögen aufbauen. Das heißt, der Vorteil von der vermögensverwaltenden GmbH ist halt die Reduktion der Steuerlast und damit, sage ich mal, eine Beschleunigung des Vermögensaufbaus. Und das macht sie natürlich sehr schnell bemerkbar, wenn du sagst, du brauchst das Geld auch nicht. Also das ist natürlich auch die Vermögensverwaltung, empfehle ich immer nur Leuten, die auch wirklich das Geld nicht brauchen. Die sagen, ich habe keine Ahnung, habe 20, 25.000 Euro oder 50.000 Euro, die brauche ich jetzt nicht, die brauche ich auch nicht die nächsten 10 Jahre, sondern das Geld möchte ich verwenden, um zum Beispiel hier jetzt in Aktien, ETFs, aber auch in Immobilien zu investieren. Dann hast du natürlich das Vermögen komplett konsolidiert und kannst damit natürlich, sagen wir mal, auf gut Deutsch richtig Gas geben und investieren. Und der Vorteil ist natürlich aber nur bei Veräußerungen der Fall, also bei Aktienveräußerungen. Bei Ausschüttungen hingegen ist es so, dass da dann 30% drauf fällig werden. Aber da können natürlich dann im Gegensatz zu im Privatvermögen alle Kosten gegengerechnet werden, die anfallen. Sprich natürlich auch hier Reisekosten für zur Hauptversammlung und Ähnliches kann dann hier steuerlich geltend gemacht werden als Betriebsausgaben.
Genau, ja, das ist ja auch immer so ein Fall, der wichtig ist, dass man halt, wenn man halt natürlich also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. In Spanien ist es zum Beispiel so, du hast, wenn du so eine Firma gründest, dann hast du so gewisse, da gibt es so eine ganz lange Liste mit so immer so vierstelligen Nummern. Und die beschreiben, was dieses Unternehmen macht. Ja, da habe ich dann damals angegeben, hier so Online-Marketing und all den ganzen Kram. Und jetzt ist es halt so, dass es immer unterschiedliche Rechtskonstrukte nochmal gibt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel vorrangig nur gar kein operatives Geschäft hast, sondern indem du halt nur Finanzanlagen und so weiter machst. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland überhaupt als zulässig ist, eine GmbH zu machen, die nichts anderes macht, als nur zu investieren in Aktien. Ich weiß ja gar nicht, wie das ist. In Spanien ist es jedenfalls so, dass es dann eine andere Gesellschaftsform sein muss. Deswegen gucken die bei mir immer ganz genau, womit erziele ich mehr Einnahmen, durch Aktien und so weiter oder P2P und so weiter oder durch irgendwie Werbung und andere Geschichten. Wie ist es denn in Deutschland?
Also in Deutschland ist es so, das wäre natürlich ein Fall für die BaFin. Aber es ist natürlich so, da gibt es eine Unterscheidung. Also ich habe mich da auch schon mal mit einigen Rechtsanwälten unterhalten und auch mit Vermögensverwaltern, die in dem Bereich tätig sind. Und ich sage mal so, bei der BaFin kriegst du schwierig eine sehr genaue Antwort, weil die sagen immer, das müssen wir prüfen. Also am liebsten würde jede vermögensverwaltende GmbH prüfen und dafür natürlich dann auch wahrscheinlich am Ende Geld verlangen. Eine klare Aussage gibt es nicht, aber was es so festhalten lässt, ist, solange man kein Einlagengeschäft betreibt, sprich jetzt, du hast Kunden und verwaltest für die das Vermögen und baust damit dein Vermögen auf, ist eine vermögensverwaltende GmbH kein Problem, solange es sich um dein eigenes Vermögen handelt. Du kannst natürlich von anderen Leuten Darlehen aufnehmen und dann mit den Darlehen handeln, investieren und sonstiges. Die Frage war dann auch, ja, wie ist es denn eigentlich mit P2P-Krediten, weil das ist ja eigentlich ein typisches Bankgeschäft. Und wenn man das gewerblich macht, also in Form von einer GmbH, dann sollte das eigentlich problematisch sein. Auch da habe ich mich mit einigen unterhalten und auch die sagen immer, solange du hier, wie gesagt, kein Einlagengeschäft hast, sprich klassischer Fall, du nimmst jetzt von irgendeinem Bekannten Geld auf, verwaltest das Vermögen und investierst damit dann in P2P-Kredit. Das wäre schädlich. Ist es hingegen ein Darlehensvertrag, ist es wieder kein Problem, den du mit dem Bekannten hast. Du darfst nur kein Einlagengeschäft betreiben und musst dann mit eigenem Vermögen immer handeln, überwiegend.
Das ist witzig, weil genau so habe ich das auch mit einem Kollegen hier mal gemacht auf der Insel und da haben wir das auch über so einen Darlehensvertrag gemacht. Da haben die dann gesagt, ja, so ist das überhaupt gar kein Problem. Ja.
Ja.
Aber ich denke mal, so ist ja für die meisten Leute gar nicht der Anwendungsfall, sondern die meisten Leute überlegen ja eher, mache ich denn für mich selbst eine Gesellschaft, zahle dann irgendwie einen Teil meines Privatvermögens darauf ein und mache das im Endeffekt für mich selbst. So, ja.
Ja,
Das
also
ist, glaube ich, ja.
da muss ich sagen, das ist auf die Frage, soll man das machen, ist es wirklich so eine Mindset-Frage. Also das Mindset ist zwar, ich glaube, das totgequatschte Wort, was es überhaupt gibt, aber wenn du selber, sage ich mal, sehr viel Vermögen und schnell Vermögen aufbauen willst, dann ist wirklich die Vermögensverwaltung die beste Option. Weil, wie gesagt, ich habe mittlerweile sehr viele ja, vermögende Mandanten, die auch im, ja, sag ich mal, sieben-, achtstelligen Bereich investieren, die sich dann noch überlegen, ob sie jetzt eine Vermögensverwaltung machen. Und da haben wir gerade massive Probleme und massive Kosten, der ihr Vermögen jetzt in eine Vermögensverwaltung GmbH rüberzubringen. Das heißt, deswegen, wenn du sagst, ich möchte einen Immobilienbestand, keine Ahnung, von 10 bis 100 Immobilien aufbauen, dann ist die Vermögensverwaltung die Option. Die Vermögensverwaltung ist auch schon die Option. Wenn du sagst, du hast zwar bloß 2 Immobilien, aber und willst vielleicht langfristig in 10 Immobilien maximal investieren, aber du hast zum Beispiel schon einen persönlichen Steuersatz, der über 30% ist, dann macht das auch keinen Sinn. Also dann macht es Sinn, in die Vermögensverwaltung zu gehen. Das ist eine sehr individuelle Sache, aber die Frage ist halt immer, wo will man hin? Und da merkt man halt schon bei vielen, die sagen, ja, ich möchte jetzt dann mich an allen Unternehmen dieser Welt beteiligen, überall 10% und dann bloß noch Einkommen 1,5% Steuern zahlen. Aber das war auch in dem Video von letzter Woche, also wo ich zum GmbH gründen hatte, du brauchst erstmal einen Grund, um überhaupt eine GmbH zu gründen. Also würde ich sagen mal, eine Vermögensverwaltung, eine UG, wo mittlerweile jetzt die Leute ankommen, würde ich nicht machen, weil 1.000 Euro ist kein Vermögen, mit dem du jetzt großartig reich wirst. Da musst du, wenn dann schon Vermögen, sagen wir mal, 25.000 Euro Stammkapital reinbringen oder eventuell schon Immobilien im Privatvermögen haben, das du dann in die GmbH reinbringst. Also da, wie gesagt, also eine UG würde ich für eine Vermögensverwaltung nie gründen.
Okay. Und wie ist das denn eigentlich? Jetzt, wie heißt nochmal dieses Stichwort, was ich da suche? Mir fällt es gerade nicht ein, aber der Aspekt ist der, viele Leute, das sieht man ja immer in den Kommentarspalten, dann unter den entsprechenden Olaf Scholz Beiträgen. Viele Leute sagen dann immer, ja, ich will jetzt auswandern, mir reicht, ich habe die Schnauze voll, die ganzen Petitionen, die bringen sowieso alle nichts, und ich hau jetzt ab hier aus Deutschland. Der Punkt ist natürlich der, wenn man jetzt noch nicht diesen Schritt wagen will, sondern sagt, okay, kann ich denn irgendwie aus Deutschland heraus irgendwo anders eine Firma gründen, die halt geringer besteuert wird. Und da gibt es doch immer in Deutschland dieses eine Wort, ich habe es vergessen, wie es heißt, aber dass es halt irgendwie so nicht funktioniert, oder? Sondern dass du halt tatsächlich den Wohnsitz ändern musst, um eben auch steuerlich anders behandelt zu werden, oder?
Genau, also da gibt es zwei Stichwörter. Einmal die sogenannte Betriebsstättenfiktion und
Okay.
auf der anderen Seite noch die Hinzurechnungsbesteuerung. Betriebsstättenfiktion heißt im Grunde, was viele jetzt natürlich mit Estland zum Beispiel dachten, was funktioniert und was man auch gerne, sage ich mal, so bei einigen Seminaren immer wieder hört, gründe eine Gesellschaft im Ausland, das heißt nie wieder Steuern in Deutschland. Ist der größte Humbug überhaupt, weil wenn du im Ausland investieren willst, beziehungsweise im Ausland eine Gesellschaft hast und du hauptsächlich nur von Deutschland aus tätig wirst, also sprich, du wohnst weiterhin, keine Ahnung, in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, irgendwo, gründest jetzt in Estland eine Gesellschaft und bist aber nur hier in Deutschland tätig, sei es im Affiliate-Marketing, sei es im Online-Shop und ähnliches, dann zahlt auch diese Gesellschaft hier in Deutschland Steuern. Und zahlst auch du hier in Deutschland Steuern, weil das ist eben, die Betriebsstätte ist hier im Inland und die Betriebsstätte muss dann hier im Inland ihre Steuern zahlen. Also ich meine, klar, es gibt dann Möglichkeiten, das zu umgehen. Zum Beispiel jetzt mit Sitzort im Ausland. Das kommt mittlerweile häufiger vor, dass man sagt, okay, man richtet sich dort auch im Ausland Büros ein und ist wirklich dann, alle wichtigen Entscheidungen werden dann im Ausland getroffen. Das funktioniert dann. Anderer Punkt ist aber noch die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung, was eben viele nicht wissen, ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, klassisch, ich gründe jetzt eine Gesellschaft in der Schweiz, Wohne aber weiterhin komplett in Regensburg, wo ich auch meine Kanzlei habe, und kaufe jetzt mit der Schweizer Gesellschaft nur irgendwie Immobilien weltweit ein und kaufe dort auch nur irgendwie, mache von dort aus P2P-Geschäfte, Aktiengeschäfte und sonst irgendwas. Dann wird bei dieser Schweizer Gesellschaft, das wird eine sogenannte Zwischengesellschaft, und dann wird durch diese Gesellschaft durchgeschaut. Und auch dann haben wir wieder das Problem, dass dann im Grunde hier in Deutschland der Sitz ist und dann natürlich die einzelnen Immobilien vielleicht im Ausland irgendwo besteuert werden. Aber alle Tätigkeiten, die nicht irgendwo lageortbezogen sind, wie Immobilien, werden hier in Deutschland ganz normal besteuert. Genau.
Okay, also wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel wenn ich jetzt in Deutschland zum Beispiel leben würde und ich sage mir, okay, ja, ich fahre ja zweimal im Jahr dahin nach Estland oder dreimal im Jahr und ich habe da sogar ein Büro mit einer Angestellten sitzen, dann könnte man das durchbringen, ja?
Genau, dann wäre das möglich. Also, und das bei Digital Nomaden, also es ist halt häufig so, dass sie sagen, okay, sie gründen irgendwo im Ausland eine Gesellschaft, reisen um die Welt, und das ist ja der klassische digitale Nomade. Alles andere ist kein digitaler Nomade und alles andere ist ganz einfach ein hohes Risiko, was einem irgendwann auf die Füße fällt, wenn man es anders macht.
Okay. Und das heißt, der 100% saubere Schritt, den die Leute haben, ist halt am Ende einfach immer nur korrekt selber auszuwandern, entweder nach
Genau.
Estland oder nach Zypern oder irgendwo anders hin und dann
Genau.
dort eben steuerlich behandelt zu werden.
Genau, aber auch das muss
Ja.
man sagen, kann man auch erst machen. Erstens mal, wenn man im Ausland auch Geld verdient.
Ja, klar.
Also, ich habe auch schon oftmals Gespräche gehabt mit Leuten, die sagen, ja, ich wandere ins Ausland aus, ich möchte hier in Deutschland keine Steuern mehr zahlen und haben aber noch nicht mal die Frage beantwortet, wie sie halt im Ausland Geld verdienen überhaupt. Sondern sie wandern einfach aus, weil sie keine Steuern mehr zahlen wollen, zahlen vielleicht auch hier in Deutschland keine Steuern, aber wollen auswandern, weil sie hier zu viel Steuern zahlen. Also auch diese Leute gibt es. Und da gibt es noch einen Begriff, das ist die Wegzugsbesteuerung. Das heißt, wenn du eine Gesellschaft im Inland hast und dann ins Ausland gehst, dann musst du beim Wegzug ins Ausland darauf Steuern zahlen.
Also auf die, auf
Genau.
den, auf, aber wenn du meinst, wenn du hier in Deutschland schon eine Firma hast.
Genau richtig, ja.
Ja, gut, also in dem Fall würde ich dann halt einfach die belassen und einfach eine neue im Ausland gründen, ja.
Ja, wie gesagt, das ist bei der Wegzugsbesteuerung, ist es halt schon so, wenn du ins Ausland gehst, dann wird die automatisch besteuert, dann werden die Werte bei Wegzug, bei melderechtlichen Wegzug, werden die dann schon erfasst.
Ach so, du
Also,
dürftest dann auch gar nicht mehr deine deutsche weiter betreiben, oder
nein,
wie?
genau, die wird dann im Grunde ins Ausland verlagert.
Ah, siehste, ist ja alles sehr spannend.
Ja.
Okay, so viel zum Thema EU und offene Grenzen und so weiter.
Ja.
Was
Ja, die
Steuern
Steuer
angeht,
wird
ist
dir aber dann
nichts mit
gestrichen.
offenen
Ja.
Grenzen. Ja, nee, also da kann man halt einfach sehen, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann sollte man entweder sich damit abfinden mit einigen ganzen neuen Steuern und so weiter, oder man sollte halt handeln, aber man sollte sich dann davor genau informieren und gucken, was man halt tut und
Ja.
nicht einfach nur, das ist halt genau der Aspekt, den du gesagt hast. Also
Ja.
erstmal, sonst musst du halt im Ausland bei Vox dein Geld verdienen, ja, bei den Auswanderern. Aber auch die, glaube ich,
Ja.
zahlen nicht so gut, ja, dass
Ja.
man davon
Nee,
leben
also da
kann.
ist es, das ist wirklich so, also es ist ja auch in dem Buch, das ich gestern veröffentlicht habe, zum Thema Kryptowährungen, da ist es wirklich so, da haben wir auch aktuell sehr viele Probleme, weil sehr viele ganz einfach halt gedacht haben, ja, mit diesen paar Nummern, Zahlen, da schmeiße ich ein bisschen rum, sind halt irgendwie fiktive Werte und da sind aktuell sehr viele Steuerstrafverfahren. Also das heißt, egal was man macht, man sollte sich wirklich vorher erst, also na klar, man sollte es überhaupt erstmal machen, aber man sollte sich auch überlegen, okay, wie muss ich das eigentlich korrekt abwickeln? Ich meine, nicht umsonst ist es so, dass der typisch deutsche Deutsche, fragt immer erstmal, bevor er was anfängt, ja, wie ist denn überhaupt die rechtliche Situation? Ich gründe ein Unternehmen, aber wie läuft es mit den Steuern? Das sind so typisch deutsche Fragen, aber sie schützen halt viele auch einfach davor, dass sie sehr viele Fehler machen. Und Steuerstrafverfahren und ähnliches sind natürlich dann schon das Maximum, was dann im Grunde da, ja, auf einen zukommen kann.
Okay.
Ja.
Okay, Leute, ja, dann haben wir da wieder einiges an steuerlichen Themen und Wissen aufsaugen können. Und wir hoffen natürlich, dass ihr euch immer Gedanken macht. Aber wichtig ist halt vor allem, ihr müsst euch mit den Steuern beschäftigen, weil sonst müsst ihr halt auch alle anderen Wege immer akzeptieren und könnt nicht mal die ganzen normalen, legalen Steuertricks anwenden, um eben ganz normal eure Steuerlast zu drücken. Ja. Und deswegen sollte man sich schon damit beschäftigen. Ich habe es auch immer früher, war ich auch immer eher so der, so ja, komm, dann zahle ich halt, mache ich halt. Und konzentriere mich auf meinen Kram, aber mittlerweile sehe ich das anders, ganz anders und kümmere mich halt eben auch darum, dass ich versuche, das Maximale, was für mich möglich ist, rauszuholen. Ja. Ja. Von dir noch irgendwelche Fazits dazu oder irgendwelche Kommentare?
Also ich kann mich eigentlich bloß wirklich dem anschließen, was du gesagt hast. Also ich meine, man sollte sich, wenn man Unternehmer ist, wirklich darauf festlegen und, also nicht festlegen, aber wirklich sich Gedanken zu machen, dass man jetzt halt im Grunde auch Verantwortung hat. Also es ist halt oftmals so, dass wirklich sagen, ach, da kümmere ich mich gar nicht drum, das mache ich überhaupt nicht oder ich nehme dann immer die leichtesten Umwege, um irgendwie das alles zu umschiffen. Aber ich sage mal so, wenn man Unternehmer sein will, dann sollte man sich natürlich auch schon mit den gröbsten Dingen auskennen. Man braucht jetzt nicht unbedingt ein Tage- oder jahrelanges Seminar zu irgendeinem bestimmten Thema machen, sondern man sollte halt wirklich die wichtigsten Basics können und dann ist es alles kein Problem.
So sieht's aus. Dann danke dir, Roland. Holt euch alle das neue Buch, falls ihr Kryptowährungen habt oder euch dafür interessiert. Und abonniert natürlich Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja? Das ist natürlich ein absolut
sehr wichtig.
Absolut essentiell, ja.
Ja.
Okay, dann danke dir, Roland, und bis nächste Mal. Ne?
Bitte gerne. Ciao, ciao.